Vor kurzem hat jemand auf LinkedIn eine Liste der Firmen gepostet, die Natrium-Ionen-Zellen produzieren. Das waren fast 30 Firmen, fast ausschließlich wieder mal aus China. Ein deutsches Unternehmen war gar nicht dabei. Fraunhofer schreibt in einer Analyse vom September 2023, dies ist gerade deswegen als kritisch zu bewerten, da China den globalen Markt auch in der heute kosteneffizientesten Batterietechnologie, den Lithium-Eisenphosphat-Batterien, dominiert. Setzt sich der aktuelle Trend bei Natrium-Ionen-Batterien fort, so besteht die Gefahr, dass Europa auch bei dieser neuen und potenziell günstig und nachhaltig zu produzierenden Batterie in ein Abhängigkeitsverhältnis gerät. Und das ist der Ausgangspunkt unserer Diskussion heute.
Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
Willkommen bei Geladen, deinem Batterie-Podcast mit Patrick und Daniel im Mikrofon.
Willkommen im Podcast Dr. Florian Degen und Sebastian Büchele. Moin, moin.
Hallo.
Hallo, freue mich.
Herr Degen, Sie sind Division Director Strategy and Corporate Development bei der Fraunhofer Einrichtung Forschungsfertigung Batteriezelle FFB in Münster. Herr Büchele, Sie sind wissenschaftlicher Mitarbeiter am Karlsruher Institut für Technologie und vor allem Gründer und CEO der Litona GmbH, die Kathodenmaterial für Natrium-Ionen-Batterien herstellt.
Herr Degen, erste Frage geht an Sie. Wir haben so ein bisschen hier das Gefühl im Podcast, da hat sich jetzt gerade mit dem Markteintritt von Natrium-Ionen-Batterien so eine Tür geöffnet für Europa, für Deutschland. Und ja, eigentlich verpasst es die Industrie gerade, da einfach mal durchzugehen, ins Risiko zu gehen und das alles mitzunehmen, dieses ganze Potenzial, was da ist. Also ist unser Gefühl da richtig? Verschläft Europa oder auch Deutschland gerade da den nächsten großen Batterietrend?
Das ist schwer zu sagen, weil ich glaube, da stehen wir noch relativ am Anfang. Ich glaube, durch die Historie jetzt bei Lithium-Ionen-Batterien gibt es die Sensibilität, also die Befürchtung, etwas zu verschlafen. Und wir beobachten schon, dass das Thema Natrium-Ionen-Batterie oder Sodium-Ionen-Batterien aus dem englischen Sodium angestrengt diskutiert wird und dass wir auch in Europa viele Aktivitäten haben, die die Sodium-Ionen-Batterie bzw. Natrium-Ionen-Batterie forcieren und zumindest analysieren. Wir haben jetzt natürlich noch keinen ganz großen Durchbruch im Sinne von, dass ein Automotive OEM komplett auf Natrium-Ionen-Batterien setzt. Verschlafen glaube ich bisher nicht. Es wird abzuwarten sein.
Herr Degen, wann ist es denn endlich soweit, dass wir Deutschen auch endlich diese Natrium-Ionen-Batterie hier vor Ort produzieren? Wir haben ja in der Forschung viel Aktivität und jetzt kommt es uns so ein bisschen so vor, als wenn die Chinesen uns wieder zuvorkommen und wir irgendwie auch diese Tür nicht aufmachen beziehungsweise nicht darüber nachdenken, das einfach mal zu tun.
Ja, das ist richtig. Die Frage ist natürlich, in welcher Skala, also in welcher Größe, in welcher Menge wir Natrium-Ionen-Batterien herstellen wollen. Dass erste Natrium-Ionen-Batterien auf dem Labormaßstab herstellbar sind, über Firmen, die custom-made Batteriezellen herstellen, das ist sicherlich schon möglich. Aber hier reden wir ja sicherlich vom großskaligen Produzieren. Und damit das möglich ist, brauchen wir erstmal entsprechende Fabriken. Und die Fabriken bei den Natrium-Batterien sehen ja sehr ähnlich aus zu denen der Lithium-Ionen-Batterien. Und auch da haben wir ja das Bottleneck. Also ich würde sagen, erst wenn wir die Infrastruktur haben, um Lithium-Ionen-Batterien herzustellen, werden wir auch Natrium-Ionen-Batterien hier in Deutschland herstellen bzw. eine großskalige Herstellung sehen.
Okay, spannende Aussage. Da sprechen wir nachher nochmal ein bisschen eingehender drüber. Vielleicht mal für die ganz neuen Hörer hier in diesem Podcast, Herr Büchele, fassen Sie doch mal kurz die Vor- und Nachteile der Natrium-Ionen-Batterie nochmal zusammen.
Ja, ich würde einmal den Hauptvorteil, und das ist der ganze Selling Point der Natrium-Ionen-Batteriezelltechnologie, auf einen Punkt bringen. Das ist, dass man, wenn man es richtig wählt, keine kritischen und teuren Rohstoffe benötigt für deren Produktion und damit entsprechend günstige Batteriezellen herstellen kann. Wie gesagt, wenn man die Rohstoffe und die Zusammensetzung von diesen Natrium-Ionen-Batteriematerialien richtig wählt, dann kann man das auch auf komplett europäische Lieferketten zum Beispiel setzen und ist so unabhängiger von anderen Weltregionen. Es gibt noch so ein paar Soft Points als Vorteile. Das ist einerseits das oft genannte Thema der Kälteempfindlichkeit von Lithium-Ionen-Batterien. Die soll für Natrium-Ionen-Batterien geringer sein. Das heißt, bei geringeren Temperaturen halten sie immer noch mehr, also schaffen sie immer noch ihre Kapazität zu erhalten, als es bei Lithium-Ionen-Batteriezellen der Fall ist. Und zusätzlich gibt es auch Publikationen, die glaubhaft nachweisen, dass Natrium-Ionen-Batteriezellen wegen ihrer Hard-Carbon-Anode durchaus Vorteile in der Schnellladefähigkeit gegenüber Lithium-Ionen-Batteriezellen haben können. Der große Nachteil von Natrium-Ionen-Batterien, der lässt sich auch kurz zusammenfassen, die sind einfach weniger energiedicht. Man kann nicht jetzt genau darauf eingehen, ist es Energie pro Kilogramm oder Energie pro Liter, um eine konkrete Zahl zu nennen, hängt natürlich wieder von der Zellchemie ab. Die sind ungefähr 20% weniger energiedicht, sprich Energie pro Liter im Vergleich zu Lithium-Ionen-Batteriezellen.
Herr Degen, auf wie viel Gigawattstunden belaufen sich denn die global angekündigten Produktionskapazitäten für Natrium-Ionen-Batterien? Also vielleicht können Sie es auch mal in Relation setzen zu dem Konkurrenten, dem größten, nämlich der LFP, der Lithium-Eisenphosphat-Batterie. Wie sieht's da aus?
Ja, das mit den Ankündigungen ist natürlich immer so eine Sache. Es wird viel angekündigt, dann wird manches nicht umgesetzt und dann ändert sich der Trend, beispielsweise LFP. Ich kann mich an eine Zeit erinnern, vor 3-4 Jahren, da war LFP beispielsweise totgesagt und jetzt rechnet man damit, dass LFP gekommen ist, um zu bleiben, aus verschiedenen Vorteilen. Zu der Frage zur Zeit, sind angemeldete bzw. angemeldete Produktionskapazitäten 80 bis 100 Gigawattstunden für das Jahr 2030 wohlgemerkt. Also nicht fürs nächste Jahr, sondern für das Jahr 2030. Darüber hinaus gibt es ein paar Marktstudien, die sehen den Forecast sehr optimistisch aus unserer Sicht. Die sprechen im Jahr 2030 von 400 bis 600 Gigawattstunden Natrium-Ionen-Batterien in 2030. Ich persönlich glaube, das ist ein wenig optimistisch, aber das eine sind Forecasts und die 80 bis 100 Gigawattstunden sind eben das, was angemeldet wurde beziehungsweise das, was angekündigt wurde.
Und da auch nochmal die konkrete Nachfrage, wie viel von diesen 400 bis 600 Gigawattstunden können denn perspektivisch in Europa, in Deutschland stehen? Gibt es da auch schon erste Ankündigungen?
Erste Ankündigungen gibt es so nur in Teilen. Ich meine, wir haben beispielsweise Tiamat in Frankreich, die eine Gigafactory bauen wollen. Wir haben Altris, Northvolt in Schweden. Auch in Deutschland gibt es ein großes Interesse. Zu LFP. LFP wird sicherlich den deutlich größeren Marktanteil haben. Also LFP ist einer der Batteriechemien, die im Wettbewerb zu den Natrium-Ionen-Batterien stehen. Und LFP wird wahrscheinlich um einen vielfach höheren Marktanteil haben in den nächsten 5 bis 10 Jahren als die Natrium-Ionen-Batterie.
Sie haben vorhin gesagt, dass man hier in Europa eigentlich erstmal diese Kompetenz, das Know-how für die Produktion von Lithium-Ionen-Batterien aufbauen müsse, bevor man dann in Natrium-Ionen-Batterien einsteigt. Aber das hört sich ehrlich gesagt ein bisschen wie eine Ausrede an. Also was ich vorhin gesagt habe, dieses Bild, man hat da diese offene Tür und könnte ja eigentlich jetzt sagen, wir versuchen jetzt unabhängiger zu werden von Asien und gehen jetzt einfach durch diese Tür und versuchen gleich uns dieses Know-how anzueignen. Gerade vor dem Hintergrund, dass es ja auch immer heißt, die Rohstoffe sind, wie Herr Büchle vorhin schon gesagt hat, sind auch alle hier in Europa eigentlich vorhanden.
Die Erfahrung hat immer gezeigt, dass es eben den einen großen Mover geben muss. Das war sicherlich bei der Lithium-Ionen-Batterie Tesla, die gesagt haben, wir wollen das Auto mit einer Batteriezelle ausstatten, also benötigen wir Batteriezellen. Das hat funktioniert. Dementsprechend ist sicherlich auch die Lithium-Ionen-Batterie heute die dominierende Batteriezellchemie. So was Ähnliches brauchen wir auch bei der Natrium-Ionen-Batterie. Zurzeit traut sich niemand zu sagen, okay, ich investiere jetzt großskalig mit allem, was dazugehört, in die Natrium-Ionen-Batterie. Die andere Frage natürlich wäre, wer müsste das tun? Reden wir hier, und da kommen wir sicherlich später nochmal zu, ist die Natrium-Ionen-Batterie perfekt für das Auto? Also muss dieser Treiber beispielsweise dann ein BMW, VW, Audi und wie sie alle heißen sein? Oder sind die Anwendungsfälle woanders? Und dort müsste dann entsprechend ein großer Player nach vorne treten und sagen, ja, ich will. Und das ist gerade die schwierige Frage. Wir reden hier von einer sehr komplexen Wertschöpfungskette. Und einer muss losziehen und sagen, ich glaube dran. Und dann das nötige Momentum erzeugen, dass auch andere sagen, ja, ich glaube dran, ich ziehe mit. Und das ist die Dynamik, wie wir sie zurzeit beobachten.
Ist ehrlich gesagt nicht so ganz einfach nachzuvollziehen. Jetzt heißt es plötzlich, die Wertschöpfungsketten, die Supply Chains sind komplex. Die großen OEMs, die haben es gerade aufgezählt, auch hier im Podcast hat VW gesagt, naja, Natrium spielt eher eine Randerscheinung. Kleinere Autos werden jetzt auch erstmal nicht hergestellt. Herr Büchele, Sie gehen einen anderen Weg komplett. Sie haben nämlich gerade ein Startup gegründet namens Litona und möchten zwar nicht höher skalierig, aber schon jetzt ein bisschen in diesen Markt reinschnuppern und haben natürlich auch sehr viel Kontakt zu der Industrie. Wie ist denn da die Stimmung gerade? Mit wem reden Sie konkret? Und wie sieht man dieses Thema Natrium-Ionen-Batterien ganz grundsätzlich?
Ich schlage etwas in dieselbe Kerbe tatsächlich. Und ich würde auch sagen, das war auch so ein Grund, warum wir mit Litona begonnen haben. Gerade in Deutschland, wir haben einige Industriekontakte, das kann ich natürlich jetzt nicht benennen, wer das genau ist. Ich nehme wahr, dass man sehr viel sensibler ist, als vielleicht noch vor einigen Jahren, gerade in das Natrium-Ionen-Batterie-Zell-Thema beobachtet und auch verfolgt. Ich kann nicht der Allerälteste, ich kann mir zwar ein bisschen Bart wachsen lassen, aber ich weiß nicht, wie das bei Lithium-Ionen-Batterien vor ein paar Jahren noch war, ob da auch schon sensibel drauf geguckt wurde von deutschen OEMs. Das ist diesmal auf jeden Fall der Fall, das kann ich so bestätigen. Was mir fehlt, ist Eigeninitiative und ein Stück weit Mut aus Deutschland, um tatsächlich auch selbst was auf die Beine stellen zu wollen und nicht nur zu gucken, wo gibt es was, wo könnten wir vielleicht bald was einkaufen. Insofern glaube ich, dass wir da noch einen weiten Weg zu gehen haben, weil wir auch immer davon sprechen, okay, wir müssen jetzt irgendwie aufholen, gerade die asiatischen Hersteller und die bisher prädestinierten Batteriezellhersteller. Und um jemanden aufzuholen, muss man schneller laufen als der, der vorne läuft. Und das beantworte ich für mich bisher ganz klar mit Nein. Und deswegen haben wir auch mit Litona gesagt, wir legen jetzt einfach los und machen diesen Push vom Unternehmen aus.
Ganz konkret, was machen Sie bei Litona? Vielleicht jetzt in Kürze, wir sprechen am Ende vom Podcast auch nochmal darüber, aber was ist Ihre Mission für die nächsten 1-2 Jahre?
Genau, unsere Mission für die nächsten 1-2 Jahre ist die, möglichst viele Forschung- und Entwicklungsgruppen, insbesondere in Europa, die Möglichkeit zu geben, an Natrium-Ionen-Batteriezellforschung in der Grundlagenforschung, aber insbesondere auch in der Scale-Up- und Produktionsforschung zu helfen. Und das machen wir hauptsächlich dadurch, dass wir die Energiespeichermaterialien für diese Natrium-Ionen-Batterien herstellen und an diese Forschungseinrichtungen oder eben auch Industrie verkaufen, womit die dann ihre Natrium-Ionen-Batteriezellforschung betreiben können. Das ist zum aktuellen Zeitpunkt Kathodenmaterial, das wir machen und verkaufen, weil wir da den größten Need anfangs gesehen haben. Und genau, so haben wir gestartet. Das heißt, wir verkaufen aktuell in dem Fall weißes Pulver in kleinen Dosen für sehr viel Geld und sind so von heute auf morgen der Drogendealer der europäischen Batteriezellforschung geworden in Richtung Natrium-Ionen-Batterien.
Sie versuchen bei der Forschungsfertigung Batteriezelle die Skalierungsmechanismen zu untersuchen und zu optimieren und auch die Entwicklungskosten für die Industrie zu reduzieren. Herr Degen, untersuchen Sie denn auch ganz konkret Natrium-Ionen-Batterien in der Hinsicht?
Ja, absolut. Da schlage ich wiederum in eine ähnliche Kerbe. Natrium-Ionen-Batterien, absolut relevant für uns. Wir haben seit über einem Jahr eine Taskforce, wir haben den Umfeldbericht im letzten Herbst veröffentlicht, weil wir einfach auch festgestellt haben, Natrium-Ionen-Batterien sind interessant, sind relevant. Die Herausforderung ist tatsächlich, das Kathodenaktivmaterial zu bekommen. Was wir dann als Fraunhofer FFB zum Beispiel nehmen, um daraus Batteriezellen zu produzieren. Also das ist wie, wenn wir was produzieren wollen, aber eben nicht das Material bekommen, dann können wir eben nicht weitermachen und können auch sozusagen keine Skalierungsforschung machen, auch keine Produktionstechnologien adaptieren, verbessern, optimieren. Und das ist eine große Herausforderung und sicherlich auch, wenn wir später vielleicht zum Thema der Wertschöpfungskette kommen, die Materialsynthese, die Materialbereitstellung, eines der größeren Bottlenecks aus unserer Sicht.
Man sagt ja, dass diese Natrium-Ionen-Technologie eine sogenannte Drop-in-Technologie ist. Also man kann letzten Endes auf die Lithium-Ionen-Technologie da aufsatteln. Wie unterscheiden sich denn die Produktionsschritte? Ist das ein grundsätzlich anderer ja, Gigafactory, von der wir da sprechen, oder sind es eigentlich nur marginale Unterschiede, wie man die unterschiedlichen Materialien dort anfasst in der Produktion?
Also in der Theorie ist das die komplett selbe Infrastruktur. Also Sie können eine Gigafactory nehmen, in der Lithium-Ionen-Batterien produziert werden oder wurden und die relativ leicht in der Theorie umrüsten, also umrüsten heißt dann reinigen und so weiter auf Natrium-Ionen-Batterien. Das aber in der Theorie. Die Praxis sieht dann manchmal doch ganz anders aus, genauso wie vor vielen Jahren die Industrie gesagt hat, wieso so eine Batteriezelle, das ist doch Commodity, das ist doch nur eine Paste, die irgendwo auf Aluminium oder Kupferfolie aufgetragen wird, das ist ja nicht schwierig. Naja, das dann bei 80 Metern pro Minute zu tun, über 2 Meter Breite und da tausende Batteriezellen in der Minute vom Band fallen zu lassen, in entsprechenden Kosten und entsprechender Qualität ist doch eine Herausforderung. Und da hat einfach auch die Erfahrung auch bei uns gezeigt, naja, es gibt dann halt doch manchmal kleinere Anpassungen, die nötig sind, die man vorher nicht bedacht hat. Das würde ich mal bezeichnen als eine Art Prozessanpassung, Anpassung des Produktions-Know-how. Also Sie brauchen keine Anpassung der Maschinen, zumindest soweit wir wissen, oder nur marginal. Aber das ist auch nicht so, also Drop-in in Form von, naja, heute wechseln wir, morgen legen wir los, sondern dieses Umrüsten, die Prozesse einzufahren, auch das wird, wie sich zum Beispiel das Slurry verhält, das Trocknungsverhalten, auch das wird sich dann, muss man sich erarbeiten und das passiert nicht über Nacht. Das ist auch eine Herausforderung, die nicht unterschätzt werden sollte.
Wenn wir uns jetzt mal die Materialherstellung bis dann wirklich zur Zellproduktion anschauen, wo sehen Sie denn da die größten Herausforderungen?
Ja, hatte ich gerade ja schon angedeutet, aus unserer Sicht die Materialsynthese. Warum die Materialsynthese? Das ist auch ein bisschen Ausschlussverfahren. Also wenn ich mal analysiere zwischen Material Mining beispielsweise, dann die Verarbeitung zu einer Materialsynthese, dann die Herstellung von Zellen, dann von Modulen und Packs, dann sehen wir jetzt ja schon, dass viele Gigafactories in Deutschland entstehen über verschiedenste Ausrüster, verschiedene OEMs und da haben wir schon Bewegung und wie gerade erläutert, theoretisch ist durch die Drop-in-Technologie diese, lässt sich dies umrüsten auf Natrium-Ionen-Batterien, das heißt die Zellfabriken oder da, wo Module und Packs hergestellt werden, sind schon da. Müssen in Anführungszeichen nur noch umgerüstet werden. Bei der Materialsynthese sieht es ein bisschen schwieriger aus, weil wer kann das tatsächlich auch großskalig? Wer committet sich dazu? Da gibt es dann in Deutschland und Europa gar nicht so viele Firmen, die da in Frage kommen. Und das ist aus unserer Sicht das Bottleneck. Wer produziert das Kathodenaktivmaterial in großen Skalen zu einem ordentlichen Preis?
Vielleicht können Sie diesen Schritt oder diesen ganzen Komplex der Materialherstellung noch mal ein bisschen erklären für die jetzt irgendwie neu in diesem Podcast sind. Also wie ist das? Ich habe die Rohstoffe und was passiert dann? Und was ist dann das wirklich Komplexe daran?
Das kann ich pauschal nicht beantworten, also was genau für Herstellungsschritte pro Material jetzt das konkrete Problem sind. Weil wir haben bei Natrium-Ionen-Batterien genauso wie bei Lithium-Ionen-Batterien eben nicht nur eine Zellchemie. Das heißt, es gibt verschiedene Materialien und die haben auch verschiedene Herstellungsprozesse. Grundsätzlich über alle Materialklassen, was sich sagen lässt, ist, man geht klassischerweise einen Weg, indem man erstmal ein Material im Labor entwickelt, das dann auf einen Technikumsmaßstab überträgt und man versucht grundsätzlich erstmal im Labormaßstab und dann auch im Technikumsmaßstab alle Parameter der Synthesen oder Herstellungsprozesse abzufahren und so einen Sweet Spot zu finden, wo man sieht, okay, wenn ich jetzt einzelne Parameter ändere in dieser oder jenen Größe, dann ändert sich mein Endprodukt um die und die Eigenschaft oder um die und die Qualität. Und versucht quasi so ein Parameterfeld aufzuspannen und zu sehen, okay, wenn ich in den Parametern bleibe, dann passiert nicht viel, auch wenn da ein bisschen was schwankt. Und so geht man quasi von, wenn man da ein gutes Parameter-Spannungsfeld gefunden hat, so geht man dann von Labormaßstab auf Technikumsmaßstab, überprüft das im Technikumsmaßstab, muss im Zweifelsfall da weiter iterieren und geht dann von diesem Technikumsmaßstab auf den Produktionsmaßstab. Jetzt haben wir in der Batteriezellforschung das Thema, dass, so simpel sich das anhört, viele Dinge, die wir erproben, weiterhin so laufen, dass wir Material synthetisieren, damit kleine Zellen bauen und die dann einfach testen müssen. Und die werden dann geladen und entladen, das dauert einfach seine gewisse Zeit. Und so fährt man seine Iterationszyklen. Das lässt sich nur bedingt parallelisieren. Das heißt, so ein Entwicklungsprozess kann lange dauern und gerade wenn man so ein riesen Parameterfeld aufgespannt hat, dauert es sehr lang, um da wirklich die Sweet Spots zu finden, die man dann hochskalieren kann. Und dann die Hochskalierung selber ist natürlich auch nicht super einfach, sondern man muss sich auch angucken, was genau muss man denn von Skalierungsschritt zu Skalierungsschritt rein an den Maschinen gleichhalten oder wo muss eine Ähnlichkeit herrschen, um das erworbene Wissen im kleineren Maßstab auf den größeren Maßstab übertragen zu können. Und so ist es halt leider so, dass das, was man im Labor entwickelt, häufig erstmal überhaupt nichts hilft für den Technikums- oder Produktionsmaßstab, sondern dass man da wirklich ein großes Parameterfeld eingrenzen muss und sich da wirklich genau angucken muss, was genau wird jetzt mit welchen Parametern synthetisiert und wie viel kann sich verändern, wenn der Parameter in einem größeren Maßstab ein bisschen schwankt.
Reden wir an dieser Stelle auch nochmal über Know-how generell in der deutschen Industrielandschaft. Wir reden jetzt mit Ihnen, Herr Büchele, über die Aufbereitung, also über die Veredelung von Preußisch Blau beispielsweise. Mit Ihnen, Herr Degen, über die Produktionsforschung. Machen wir das mal ganz kurz an diesem Preußisch Blau fest. Also wir haben sowohl im Bereich der Aufbereitung der Supply Chain letzten Endes einen Mangel an fähigen Ingenieuren da draußen und auf der anderen Seite sagen Sie, Sie brauchen erstmal dieses Material, um das konkret in der Fabrik zu testen, Herr Degen. Ganz grundsätzlich, haben wir denn genügend Leute, die das letzten Endes irgendwie erforschen und dann produzieren, wenn wir denn mal die Infrastruktur haben? Grundsätzlich haben wir genügend Leute, die sich damit auskennen, mit diesen neuen Materialien?
Mehr wäre immer besser, gar keine Frage. Und dass es einen Mangel an Ingenieuren gibt in dem Umfeld. Jetzt über den demografischen Wandel das Ganze auch sicherlich nochmal herausfordernder wird, ist, glaube ich, naheliegend. Ich blicke da positiv in die Zukunft. Ich glaube, das lässt sich so pauschal auch gar nicht beantworten per se. Es hängt dann natürlich also von der konkreten Aufgabe ab, vom Standort, worum geht es tatsächlich, was ist das für ein Job. Wir für uns können feststellen, dass gerade das Thema Batteriezelle und deren Produktion im Innovationsumfeld, das heißt Universitäten, forschungsnahe oder universitätsnahe Forschungseinrichtungen, Fraunhofer Startups, in den letzten Jahren sehr viel Zulauf erfahren hat. Natürlich bei uns an der Fraunhofer FFB, aber auch an anderen Instituten. Das Interesse groß ist, einfach weil auch das Thema eine gewisse, ja, im Englischen sagt man so schon Purpose, also eine Sinnhaftigkeit gibt, und weil die Batteriezelle zweifelsohne ein unglaublich wachsender Markt ist, wo wir noch am Anfang stehen. Und wenn man hier sich Kompetenz aufbaut und das Themenfeld beherrscht, positioniert man sich auch persönlich neben einer vielleicht sinnstiftenden Tätigkeit auch, glaube ich, relativ attraktiv. Also ich glaube, Batteriezellproduktion ist attraktiv und der Rest hängt dann von den anderen Rahmenbedingungen ab. Es ist eine Herausforderung, aber ich blicke der positiv entgegen.
Es wird ja immer über Natrium-Ionen-Batterien gesagt, dass sie so nachhaltig und viel grüner wären als Lithium-Ionen-Batterien. Wie nachhaltig wäre das denn tatsächlich, dieser Wechsel, wenn wir jetzt zu Natrium-Ionen wechseln würden? Also rein hypothetisch, weil es ist eigentlich klar, es wird parallel nebeneinander existieren, diese beiden Technologien. Aber nehmen wir mal an, man würde wirklich komplett wechseln zu Natrium-Ionen-Batterien. Aus Materialperspektive und auch aus Fabrikperspektive, wie nachhaltig wäre das wirklich?
Also vielleicht eine kurze Einschränkung. Per se lässt sich das nicht eins zu eins vergleichen, weil Lithium-Ionen-Batterien und Natrium-Ionen-Batterien, da haben sie ja unterschiedliche Klassen. Haben sie bei zum Beispiel Lithium-Ionen-Batterie jetzt ein LFP oder ein NMC 811 beispielsweise. Und das Gleiche gilt natürlich bei den Natrium-Ionen-Batterien. Wenn ich jetzt mir zum Beispiel mal ein LFP nehmen würde und ich würde sagen, ich nehme das Lithium raus, pack das Natrium rein und alles andere funktioniert technisch. Das heißt, die Synthese funktioniert und so weiter und so fort. Dann sieht es zurzeit so aus, dass die Natrium-Ionen-Batterie tatsächlich von den Nachhaltigkeitswerten schlechter wäre als die Lithium-Ionen-Batterie.
das hängt immer davon ab, was ich betrachte. Vielleicht zum Hintergrund, das Lithium ist nicht das Kritische in einer Batteriezelle. Das Kritische, was nicht grün ist, so will ich es mal formulieren, also es gibt ja verschiedene Kennwerte, wonach sich Nachhaltigkeit bemisst, das sind Dinge wie Kobalt oder Nickel. Jetzt kann ich natürlich argumentieren, ich baue eine Sodium-Ionen-Batterie, die komplett ohne Nickel und Kobalt auskommt. Das kann ich aber zugegebenerweise auch mit Lithium, zum Beispiel LFP. Da habe ich auch kein Nickel und kein Kobalt drin. Also da muss ich ein bisschen aufpassen, was ich miteinander vergleiche. Wenn ich wirklich ganz hart den Vergleich mache und sage, ich habe so oder so schon eine Lithium-Ionen-Batterie ohne Nickel, ohne Kobalt und wechsel dann nur das Lithium durch Natrium aus, dann wird die Natrium-Ionen-Batterie wahrscheinlich ähnlich, vielleicht ein Ticken schlechter sein. Das liegt vor allem an einem, das ist nämlich, wie wir am Anfang schon gehört haben, die schlechtere Energiedichte. Weil die Gigafactory am Ende, die produziert ja keine Gigawattstunden, die verarbeitet einfach eine gewisse Quadratmeterzahl an Elektroden, stackt die und verpackt die. Und dafür braucht die eine gewisse Energie. Und wenn sie jetzt Zellen hinten raus bekommen, immer 200 Zellen, und diese 200 Zellen haben auf einmal eine geringere Energiedichte, dann haben sie einen kompletten Energieaufwand, den sie quasi für die Fabrik haben, muss durch weniger erzeugte Batteriezellkapazität getragen werden, wird also umgerechnet. Und dadurch wird dieses Verhältnis eingesetzte Energie durch erzeugte Energiespeicherkapazität schlechter bzw. wird höher. Und damit ist der Energieaufwand zur Erzeugung einer Natrium-Ionen-Batterie durchaus etwas höher. Und sie brauchen noch mehr Passivmaterialien, muss man auch sagen. Sie brauchen mehr Aluminium. Ja, sie können aufs Kupfer verzichten. Ja, sie brauchen kein Graphit. Das ist wieder das Positive am Ende. Von daher ist das so eine Geben, Nehmen, linke Seite, rechte Seite, Analyse. Das hängt sehr im Einzelfall davon ab. Sicherlich wird es an manchen Stellen gleich gut sein. An manchen Stellen wird die Lithium-Ionen-Batterie besser sein. An manchen die Sodium-Natrium-Ionen-Batterie. Aber die Natrium-Ionen-Batterie ist per se nicht grüner. Also wir haben zurzeit eine Studie im Review. Wir haben für uns ja mal analysiert, was sind die Energieverbräuche für die Herstellung unterschiedlicher LIPS, aber auch Post- oder Beyond-Lithium-Ion-Batteries. Das Gleiche haben wir jetzt nochmal gemacht und haben uns die Materialseite angeschaut. Tatsächlich ist die Sodium-Ionen-Batterie, wie gesagt, nicht nachhaltiger als die Lithium-Ionen-Batterie. Weil, und das ist vielleicht auch wichtig, das Lithium ist nicht, in Anführungszeichen, dreckig. Also sie wechseln ja einfach nur das Lithium durch das Sodium aus. Also wenn ich diesen Gedankengang mache, Lithium tausche ich aus durch Sodium, lass aber alles andere gleich, dann hat das zur Konsequenz, dass der gleiche Stack eine geringere Energiedichte hat, aus der Elektrochemie heraus. Aber gleichzeitig, das heißt, ich brauche immer noch, also ich habe die gleiche Menge an anderen Materialien, erzeuge jetzt aber deutlich weniger Energiedichte und gleichzeitig tausche ich ein Material aus, was gar nicht sonderlich dreckig ist oder nicht nachhaltig, je nachdem, wie man es formulieren will. Ich kenne die Diskussion über Lithium und den Abbau in Südamerika und so weiter und sicherlich kann man dann darüber streiten. Naja, Grundwasserspiegel geht ja runter, hoch, also geht natürlich nicht hoch, sondern geht runter. Was heißt das für die Bevölkerung rundherum? Wenn ich das aber anhand von Kennzahlen erfasse und dann mit sowas wie der Nickelerzeugung oder der Kobalterzeugung vergleiche oder auch der Kupferherstellung, dann ist das im Verhältnis relativ, naja, vernachlässigbar. Also ich habe in einer Batteriezelle Bestandteile, die sind deutlich nicht nachhaltiger, so würde ich es mal formulieren, als das Lithium.
Herr Büchele, nächste Frage geht an Sie. Wenn das so ist, dann können Sie Ihre Natrium-Ionen-Supply-Chain gar nicht so als nachhaltig verkaufen, wie Sie es vielleicht wollen, oder?
Also ich habe das, was Herr Degen gesagt hat, absolut kann ich beipflichten, sehe ich auch so. Ich glaube, man muss hier erstmal noch differenzieren. Dr. Degen ist hier klar darauf eingegangen, wenn wir über die reine Zellchemie sprechen und das, was wir in Batteriezell-Gigafactories produzieren können, dann muss man die Illusion, falls ihr die bisher hattet, muss man die tatsächlich auflösen. Natrium-Ionen-Batterien wären so rein Nachhaltigkeitsgründe, was heißt, wie viel Energieeinsatz habe ich, wie viel CO2 wird rausgeblasen bei der Produktion, sind nicht besser als Lithium-Ionen-Batterien. Das ist auch nicht die Perspektive, auf die man abzielt. Das muss man jetzt einmal trennen, darauf ist der Dr. Degen gerade ganz spezifisch eingegangen, ich fand das ganz gut. Ein anderes Thema ist natürlich, woher kommen dann die Materialien? Sowohl, okay, was heißt es für die Lieferketten, wenn irgendwie die Batterien immer erst aus Asien nach Deutschland per Schiff transportiert werden müssen, wie viel geht da nochmal verloren, wenn die ganzen Materialien, die für die Synthesen verwendet werden, von Kontinent zu Kontinent geschifft werden, um dort verarbeitet zu werden? Das ist ein anderes Thema, das steht auf einem anderen Blatt Papier, da bin ich auch kein Experte für. Da kann Natrium-Ionen-Batterien mit lokaleren Lieferketten mit Sicherheit Vorteile ausspielen. Aber für die reine Produktion der Zellen und die reine Synthese der Materialien ist da nicht zu erwarten, dass Natrium-Ionen-Batterien nachhaltiger und damit weniger CO2 in der Produktion verursachen, als es bei Lithium-Ionen-Batterien der Fall ist. Das würde ich so hinzufügen. Und das heißt aber auch, dass worauf Natrium-Ionen-Batterien setzen, ist eben nicht geringerer CO2-Abdruck während der Produktion, sondern lokale Lieferketten, unkritische Elemente im Sinne von, kann man überall bekommen und deswegen auch günstiger. Also günstigere Batterien, aber nicht, je nachdem, wie man nachhaltig definiert, das ist ein sehr inflationär genutzter Begriff, nicht nachhaltig im Sinne von weniger CO2.
Absolut, kann ich auch nochmal bestätigen. Das heißt ja nicht, dass die Natrium-Ionen-Batterie nicht ihre Daseinsberechtigung hat, sondern wir haben ja ganz andere Vorteile, die Natrium-Ionen-Batterie mit sich bringt. Verfügbarkeit, Preis, wir müssen ja auch nicht zwangsläufig über das Automobil sprechen, sondern es gibt auch viele andere Anwendungsmöglichkeiten. Also ich glaube, die Natrium-Ionen-Batterie hat schon ihre Anwendungsberechtigung, aber ich wäre vorsichtig mit der Aussage, dass die Natrium-Ionen-Batterie nachhaltiger ist als die Lithium-Ionen-Batterie.
Meinen Sie das tatsächlich auf Produktionsebene oder perspektivisch mit der Supply Chain vor Ort?
Beides.
Beides tatsächlich, okay.
Vielleicht ein Beispiel. Ich fange mal die Produktion vor Ort an. Sie haben Aluminiumfolie. Wenn Sie jetzt 1 Kilowattstunde LFP haben wollen, dann würde ich mal sagen, müssen Sie, das ist jetzt ein ganz grober Daumenwert, 5 Quadratmeter Aluminiumfolie beschichten. Wenn Sie jetzt eine Natrium-Ionen-Batterie haben, und Sie haben eben diese geringere Energiedichte von 20%, dann müssten Sie halt nicht nur die 5 Quadratmeter Aluminiumfolie beschichten, sondern Sie bräuchten halt mehr, 6 Quadratmeter, um die Kilowattstunde zu erzeugen. Und das müssen Sie natürlich mit reinrechnen, weil Sie brauchen jetzt nicht nur das Aluminium für die 5 Quadratmeter, sondern Sie brauchen das Aluminium für die 6 Quadratmeter, das quasi in Ihre Bill of Materials, also Ihre Massebilanz eingeht, die damit auch schlechter machen. Und so verhält es sich natürlich nicht nur mit dem Aluminium, sondern dem Kupfer. Wobei das Kupfer ist jetzt dann bei der Natrium-Ionen-Batterie voraussichtlich auch Aluminium, aber Separator. Sie haben das Gleiche mit dem Elektrolyt, mit allem anderen auch. Sie brauchen mehr Casing. Sie haben halt mehr Volumen, also brauchen Sie mehr Casing, also Material vom Gehäuse. Und das geht alles in Ihre Kostenrechnung mit ein. Und allein von der Materialseite verschlechtert das damit den Footprint der Kilowattstunde der Natrium-Ionen-Batteriezelle am Ende.
Ja, Herr Büchele, Herr Degen hat es eben schon angesprochen, die Anwendungsgebiete, aber vielleicht können Sie da noch mal ein bisschen mehr ins Detail gehen. Was sehen Sie denn für mögliche Anwendungen für Natrium-Ionen-Batterien in Zukunft?
Natrium-Ionen-Batterien, ich glaube, ihr habt ja ein sehr geschultes Publikum. Die wissen alle, die sehen quasi am Ende aus wie Lithium-Ionen-Batterien. Das heißt, die können auch überall dort grundsätzlich eingesetzt werden, wo Lithium-Ionen-Batterien heute schon eingesetzt werden. Man muss eben damit leben können, dass man eine gewisse geringere Energiedichte hat. Und das kann man sich anschauen, wo ist es nicht so wichtig. Klassischer Fall sind stationäre Speicher. Es gibt aber auch Anwendungen schon auch im Elektroauto. Es gibt auch in China schon Elektroautos, die prototypisch mit Natrium-Ionen-Batterien fahren, wo das durchaus auch denkbar ist. Bei allen Anwendungen, wo die höchste Energiedichte gefordert ist, das sehe ich für mobile Endgeräte wie Handys, Laptops etc. und für Oberklasse-Autos, da werden Natrium-Ionen-Batterien, Lithium-Ionen-Batterien auf absehbare Zeit nicht ersetzen können. Aber ich denke, überall sonst sind Natrium-Ionen-Batterien ein guter Ersatz für Lithium-Ionen-Batterien und können das perspektivisch auch sein.
Herr Degen, sehen Sie im Kleinwagenbereich wirklich ein Potenzial?
Ja, im Klein- und Kleinstwagenbereich, je nachdem, wie man Klein- und Kleinstwagen definiert. Also das auch hier ist wieder Ausschlussprinzip. Im Oberklassensegment sehe ich es nicht. Aber wir sehen ja auch, und da wieder der Blick nach China, wo bei uns LFP tot gesagt wurde, war LFP einfach Standard auch in Autos, in günstigen Kleinstwagen. Also potenziell ist das möglich. Es wird am Ende auch vor allem eine Kostenfrage sein. Also der Business Case muss fliegen und das entscheidet dann darüber, ob ich Natrium nehme oder Lithium.
Ich würde da nochmal einhaken bei LFP versus NMC-Zellkamin. Diese Lithium-Eisenphosphat, wie gesagt, die waren ja lange wirklich nicht spannend. Und dann haben gerade die asiatischen Hersteller sich die genauer angeguckt und sind inzwischen voll auf LFP aufgestiegen und zwar auch absolut führend. Und was sich dort herauskristallisiert hat, ist, dass man auf Pack-Ebene, also nicht auf Zellebene, sondern auf Pack-Ebene, bei LFP sehr viel mehr herausholen kann, als es bei NMC der Fall ist. Weil die thermische Stabilität von LFP deutlich besser ist die von NMC. Das heißt, man kann diese LFP-Batterien deutlich größer auslegen als die NMC-Zellen und spart sich so wieder Verpackungsmaterial. Und das heißt, auf Pack-Ebene haben chinesische Hersteller schon gezeigt, dass LFP schon wieder sehr nah an NMC herankommen kann. Das gilt grundsätzlich auch, das ist bei Natrium-Ionen-Batterien halt auch wieder ein Feld an Zellchemien, aber es gibt für einige Zellchemien von Natrium-Ionen-Batterien diesen selben Case, dass die thermische Stabilität erstmal positiver zu bewerten ist als die von klassischen NMC-Zellchemien. Bei denen NMC ist ein sogenanntes Schichtoxid, wo quasi Schicht Lithium, Schicht Übergangsmetalle und eine Schicht Sauerstoff, wo quasi alles vorhanden ist, Energie, Sauerstoff, was man braucht, damit man dran starten kann. Das ist bei LFP ein bisschen weniger der Fall, weil man da diese Phosphate hat. Da sind zwar auch Sauerstoff drin, aber die sind da deutlich fester gebunden. Deswegen sind die LFP-Zellchemien grundsätzlich etwas sicherer. Und das gibt's eben auch bei Natrium-Ionen-Batterien, dass man zum Beispiel Kartonmaterialien nutzt, die überhaupt keinen Sauerstoff mehr verbaut haben, wo das natürlich dann auch mit eine Rolle spielt. Deshalb muss man da nochmal die Unterscheidung zwischen Zell- und Pack-Ebene treffen, wo dann in Einstiegsautos durchaus Natrium-Ionen-Batterien auch spannend sein können, sofern sie in größeren Zellen gebaut werden können.
Ja, ist ja auch nachvollziehbar, dass man da nicht so viel Platz für Kälte- und Wärmesysteme innerhalb der Packs dann benötigt. Herr Degen, jetzt kommt auch die europäische Industrie auf Sie zu, gucken sich genau an, was Sie dort in Münster machen. Was können Sie denn da eher jetzt empfehlen, Richtung Natrium-Ionen-Gigafactories zu gehen oder eben die LFP-Batterie-Gigafactories? Was würden Sie jetzt konkret empfehlen und gibt es da erste Kunden sozusagen, die sich bei Ihnen genauer anschauen, wie das funktioniert?
Ja, das eine schließt das andere nicht aus. Also wenn ich eine Gigafactory baue, die Lithium-Ionen-Batterien herstellen kann, dann kann die auch im Zweifel, wie vorhin ausgeführt, Natrium-Ionen-Batterien. Welche Batteriezellchemie verwendet werden soll, hängt letztendlich vom Anwendungsfall ab, aus unserer Sicht. Also und Anwendungsfall heißt das Technische, aber was halt auch immer wieder gerne vergessen wird, ist tatsächlich das Thema Business Case. Wir waren vor einer gewissen Zeit mit einem führenden Batteriezellhersteller aus China im Gespräch und die haben uns ganz offen gesagt, wenn der Lithium-Ion oder das Lithium-Carbonat, die Tonne Lithium-Carbonat, die Grenze X unterschreitet, dann ist da drüber beispielsweise gehen wir auf Natrium-Ionen-Batterien,
Darunter ist Lithium-Ionen-Batterien für uns interessant. Und einfach aus diesem Business Case, gar nicht technisch, sondern wirklich nur über den Preis, wurde argumentiert, auf welche Batteriezellchemie ich jetzt gehe oder die Firma entsprechend setzt. Und ich bin auch davon überzeugt, technisch ist sicherlich viel machbar, aber am Ende, ob sich etwas durchsetzt oder nicht und da, wo Anstrengungen auch reinfließen, ist eine Frage des Business Case. LFP hat sich auch nicht durchgesetzt, weil es so toll ist, sondern weil es einfach günstig ist. Und ich glaube, das gleiche Spiel müsste man auch dann hier bei den Natrium-Ionen-Batterien spielen.
So, jetzt kommen wir mal weg von der Gigafactory und zur Materialherstellung. Herr Büchele, wir wollen mal kurz jetzt über Ihr Startup reden. Hinter Ihrer Gründung, da steckt ja ein Problem, was Sie erkannt haben und was Sie im Prinzip lösen wollen, jetzt mit Ihrem Vorhaben. Erklären Sie doch mal, was steckt dahinter?
Ich hatte einen Forschungsaufenthalt in Kanada, deshalb war ich ja schon mal eingeladen im Podcast, wo ich mit für Tesla geforscht hatte an, da ging es um die Selbstentladung von Lithium-Ionen-Batterien, aber eben auch, das ist ein spannendes Thema, war in dem in der Forschungsgruppe zu der Zeit die Natrium-Ionen-Batteriezellforschung. Und wir hatten da quasi gerade angefangen, größere Forschungsprojekte zu planen und festgestellt, wir bekommen keine Aktivmaterialien für die Kathode, um damit Forschung betreiben zu können. Das kann man sich für Lithium-Ionen-Batteriezellforschung heute gar nicht mehr vorstellen, wenn man kein LFP-Pulver oder NMC-Pulver kaufen könnte, als jemand zum Beispiel der die Beschichtung der Elektroden untersuchen möchte und die Beforschung machen möchte, dann kann man die Hälfte aller Batteriezellforschung oder noch mehr von Lithium-Ionen könnte man einstellen. Und für Natrium-Ionen-Batteriezellforschung war das aber und ist auch bis heute noch größtenteils der Fall, dass man kein Material für diese Kathode bekommt. Und dann hatte ich mich mit meinen Professoren vor Ort in Kanada zusammengesetzt. Die fanden das eine coole Idee. Dann optimieren und skalieren wir das jetzt selbst hoch. Und ich wollte aber unbedingt mein Startup auch in Deutschland gründen und hatte mich dann hier am KIT bei Professor Ehrenberg Gott sei Dank gemeldet, beziehungsweise er hat mich so ein bisschen gegenseitig quasi gefunden. Das KIT und die Uni Ulm haben ja das Post-Lithium Energy Storage Excellence Cluster, so kenne ich die genauen Zahlen, aber vermutlich oder eins der größten Natrium-Ionen-Batteriezell-Forschungscluster in Europa. Und dann dachte ich mir, die müssen das doch direkt, die haben ja alles vor Ort, die müssen ja alles haben, das ist ja perfekt, hier loszulegen. Und dann hat sich herausgestellt, ja, also da gibt es sehr viel, aber da ist jetzt halt auch nichts, was man jetzt irgendwie von der Stange weg an andere Forschungseinrichtungen verkaufen könnte oder das auch tun wollen würde. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, gut, dann versuche ich jetzt erstmal das Material selbst herzustellen, hochzuskalieren, habe dafür eine Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter zu bekommen, also ganz normaler wissenschaftlicher Mitarbeiter. Und wenn es denn was werden würde, dann kann ich mich auch gerne ausgründen. Und es wurde dann auch etwas, hat länger gedauert, als ich dachte, war jetzt knapp 1,5 Jahre. Aber dann war ein Material da, von dem ich sage, es ist gut genug, als dass man das an Forschungsgruppen verkaufen kann, die damit dann selbst Natrium-Ionen-Batteriezellforschung betreiben können. Und das sehen wir jetzt auch aktuell bei den Kunden, die wir haben. Die sind größtenteils aus Europa. Wir haben auch ein paar amerikanische Kunden und weltweit, aber der größte Teil ist auch auf uns aufmerksam geworden innerhalb Europas. Bin ich ganz glücklich, dass es tatsächlich diese Marktlücke gab, die ich damals vermeintlich gesehen habe. Und genau, das tun wir. Also wir verkaufen dieses Kathodenmaterial.
Sie stellen dieses Kathodenmaterial auch selber her, wenn ich das richtig sehe, beziehungsweise das ist eigentlich die Marktlücke, dass man das so auf dem freien Markt irgendwie nur schwer oder sehr teuer kaufen kann. Sagen Sie doch mal ganz konkret, um welches Material geht es und woraus besteht das eigentlich?
Ich würde da nochmal einhaken, weil wir sprechen jetzt hier davon, dass Natriumbatterien sind schon eine Sache, das gibt's schon, ist cool und es gibt schon asiatische Bestrebungen, das auch in Serienproduktion zu bringen. Jetzt sind diese Produzenten in der Regel Batteriezellhersteller, die Interesse daran haben, ganze Batteriezellen zu verkaufen und nicht an Forschungsgruppen und Unis ihr Pulver und ihr Material, quasi ihr Know-how zu verkaufen. Also das heißt, dass es durchaus schon in anderen Weltregionen und Industrien solches Material gibt, aber es wird halt nicht verkauft und es ist kommerziell nicht zu erwerben. In unserem Fall heißt der Beginn, also das erste Material, das wir jetzt synthetisiert haben und in geringen Maßstab auch schon hochskaliert, ist ein sogenanntes Preußisch-Weiß-Analog. Wir hatten es vorher schon kurz angesprochen. Es wurde auch mal von CATL als das erste Kathodenmaterial ihrer Natrium-Ionen-Batteriezellen angekündigt. Das ist ursprünglich mal ein Farbpigment gewesen. Das ist eine Materialklasse, die aus einem Farbpigment hervorgeht, dem sogenannten Preußisch Blau oder Berliner Blau. Vielleicht kennt man das. Es war das erste industriell hergestellte Farbpigment überhaupt, 1706 in Berlin. Deswegen auch der Name. Und wenn man das gut synthetisiert und sinnvolle Elemente für die Zusammensetzung des Materials wählt, dann bekommt man Material, mit dem man sehr gut Alkalimetallionen speichern kann. Das heißt, man kann damit nicht nur Natriumionen speichern, man kann auch Kaliumionen oder Lithiumionen darin zum Beispiel speichern. Bei Lithiumionen Batteriezellmaterialien haben wir bessere Alternativen, deshalb ist es da nicht besonders spannend. Bei Natriumionen Batterien kann es ein spannendes Material sein. Und man nennt es Preußisch Weiß, weil wenn da sehr viel Natriumionen eingelagert sind, das ist erstens der Name davon und gewisse Materialien aus der Klasse sind dann auch etwas weißlicher. Wenn das ganz leer ist, dann nennt man das auch gerne Preußisch Gelb. Und irgendwas dazwischen ist dann eben dieses Preußisch Blau. Das ist nur zur Nomenklatur. Also wenn man das mal hört, Preußisch Blau Analoge, Preußisch Weiß Analoge, meint an sich dasselbe.
Das heißt, Sie stellen dieses Kathodenmaterial selber her, synthetisieren das. Was sind denn Bestandteile von diesem Material?
Ja, also das Material, das wir aktuell an Forschungsgruppen verkaufen, ist ein Material, das besteht aus Natrium, Mangan, Eisen, Kohlenstoff und Stickstoff und ist so ein Material, das man auch gängig aus der Literatur finden kann. Das ist typischerweise aber Batteriezellabore, wenn sie es selber herstellen wollen, im Maßstab von 3 bis 5 Gramm pro Tag herstellen können. Und damit kann man nicht so viel machen. Gibt sicherlich Einrichtungen, die ein bisschen mehr produzieren können. Gerade hier am KIT haben wir da eine sehr prädestinierte Lage. Aber typischerweise ist es eben sehr wenig. Und dann ist es natürlich schwierig, wenn man nachfolgende Forschung auf Basis eines solchen Materials machen möchte, dann ist ja eigentlich das Material gar nicht das, für das man sich so besonders sehr interessiert, sondern eher für Tätigkeiten, die mit dem Material dann gemacht werden sollen oder vielleicht für eine Elektrolytstudie oder eine Beschichtungsstudie. Und da ist es dann vorteilhaft für Forschungsgruppen quasi, ein qualitativ gleichbleibendes Material kommerziell erwerben zu können, das dann auch in ihren Publikationen klar zu beschreiben, okay, woher kommt das Material, um sich mit anderen Forschungsgruppen vergleichen zu können und die Ergebnisse tatsächlich auch einen wissenschaftlichen Wert bekommen. Der Stand heute ist es so, alles, was man macht in Natrium-Ionen-Batteriezellforschung, das nicht direkt die Synthese von diesen Energiematerialien ist. Zum Beispiel, wenn jetzt jemand eine Elektrolytstudie macht, dann gucke ich mir die Publikation an und denke mir, ja, ist halt jetzt ganz schwer einzuordnen, die Ergebnisse, weil ich muss jetzt erstmal davon ausgehen, dass das Material, das sie genutzt haben, um diese Studie zu machen und selbst synthetisiert haben, einigermaßen was getaugt hat und dass das, was ich an Ergebnissen sehe, tatsächlich auf die Elektrolyt zurückzuführen ist und nicht an an der Qualität der Synthese ihrer Energiematerialien hängt. Das ist so der Grundgedanke gewesen.
Und warum haben Sie sich gerade für Preußisch Weiß entschieden? Also es gibt ja auch noch Alternativen bei Natrium-Ionen-Batterien.
Ich würde nicht sagen entschieden, definitiv. Wir sehen uns auch nicht als Preußisch-Weiß-Unternehmen. Es gibt 3 Materialklassen in der Natrium-Ionen-Batteriezell-Industrie, wenn es Richtung Kathode geht. Das sind einmal die Preußisch-Weiß-Analoge, die ich schon erwähnt habe. Dann gibt es die Schichtoxide, die man eben auch aus Lithium-Ionen-Batterien, eben dieses NMC, kennt. Und dann gibt es noch die polyanionischen Materialien, ganz bekannt, die NASI-Konstrukturen, Sodium Superionic Conductors, zum Beispiel Natrium-Vanadium-Phosphat, NVP. Und von diesen 3 Materialklassen haben wir festgestellt, dass Preußisch Weiß die aktuellen Anforderungen, sprich keine kritischen Elemente im Sinne von, dass da noch irgendwie Nickel, Kupfer oder Kobalt mit rein muss, was häufig der Fall ist bei diesen Schichtoxiden mit Natrium, und die Spannungskurve dieses Materials, dass das aktuell die Anforderungen am besten erfüllen kann, also dieses Preußisch Weiß. Und deswegen haben wir gesagt, wir fangen damit an, auch wenn wir selbst nicht sagen, dass Preußisch Weiß der heilige Gral ist, sondern durchaus die Schichtoxide für die Zukunft noch ein höheres Potenzial haben, an was sie erreichen könnten. Und deswegen ist es auch so ein zweigeteiltes Schwert bisher in der Industrie. Es sind entweder die Schichtoxide oder die Preußisch-Weiß-Analoge, auf die man sich konzentriert. Es gibt noch Tiamat in Frankreich, die vorher erwähnt wurden. Die haben mit den polyanionischen Materialien angefangen. Aber ansonsten gibt es da, glaube ich, keinen Player mehr. Und ich weiß auch nicht, ob Tiamat damit langfristig plant.
Und jetzt ist Ihr Plan, nehme ich doch mal an, für die nächsten Jahre, diese Kapazitäten irgendwo ein bisschen hochzufahren, je mehr Natrium-Ionen Batterieforschung irgendwo passiert, dass ihr da auch mehr liefern können. Passiert das alles am KIT oder haben Sie irgendwie schon so ein bisschen im Auge, dass man ein Labor irgendwie aufbaut außerhalb. Wie steht's damit?
Aktuell genau passieren diese Dinge und laufen diese Dinge am KIT. Da sind wir jetzt aber eigentlich fast schon rausgewachsen. Das heißt, wir haben jetzt auch mit unserem ersten Geld, das wir aufnehmen, die Absicht mit einem Auftragsfertiger, dieses Material in der ersten Skalierungsstufe auf einen großen Technikumsmaßstab zu bekommen. Und parallel bauen wir auch gerade unser eigenes Labor aus. Also wir kapseln uns gerade so vom KIT ab, um eben auch dieses Material in größeren Mengen herstellen zu können. Weil das ist dann im Uni-Bereich dann irgendwann auch nicht mehr sinnvoll und nicht mehr möglich.
Ja, Herr Degen, wir haben es gerade gehört, man will da ein bisschen hochskalieren. Wie schwierig ist denn dieser Prozess von jetzt kleineren Mengen, wie in diesem Falle, dann wirklich das hochzuskalieren?
Ich bin jetzt nicht der Experte in der Materialsynthese, ich kann das eher generell beantworten, dass das Hochskalieren weitestgehend absolut unterschätzt wird. Die landläufige Meinung ist ja häufig, ich habe den Prototypen gebaut, so jetzt habe ich die Knopfzelle, ja, dann muss ich jetzt nur noch ganz häufig bauen und dann kommen die ins Auto rein und dann funktioniert das. Aber nur weil ich einen Prototypen habe, also es gibt verschiedene Quellen und auch verschiedene Aussagen. Also diesen Prototypen zu bauen, irgendwie ist ja auch, sagen manche, ist der Aufwand irgendwo bei 5%, vielleicht 10%. Aber dies wirklich hoch zu skalieren, ist ein unglaublich großer Aufwand, der ganz häufig unterschätzt wird. Siehe Tesla, das Stichwort Produktionshölle und wie viel wahrscheinlich auch Lehrgeld, die bezahlen mussten, bis sie am Ende funktionsfähige Autos dort rausbekommen haben. Das Hochskalieren ist ein wirklich schwieriger Job, weil hier geht es dann nicht nur um die Technik, sondern es geht wieder um Qualität und das zu einem ordentlichen Preis zu erzeugen und dann die Kosten so weit zu reduzieren, dass diese unter dem Preis liegen, logischerweise. Dann kommen eben solche ökonomischen Kennzahlen auch noch mit rein, die den Lösungsraum immer enger machen. Und es kommen natürlich ganz viele Probleme auf einen zu, an die man vorher gar nicht gedacht hat. Das sind dann häufig Kleinigkeiten, die man auch wirklich unterschätzt hat. Darum tun sich ja auch gerade so viele schwer, um da vielleicht mal die Analogie zu bringen, in Europa Batteriezellen zu produzieren. Also viele asiatische Hersteller sind hingegangen, haben ihre Batteriefabrik-Layout genommen und 1:1 irgendwo in Osteuropa hingestellt, haben jetzt Scrap-Rates im Anlauf von 20-25%. Weil auch das, obwohl schon sehr weit sind, auch hier wieder veränderte Rahmenbedingungen sind, rechtlich, über Kultur und so weiter und so fort. Also es ist wirklich eine immense Aufgabe, so würde ich es formulieren.
Jetzt gibt es auch größere Unternehmen in Deutschland, die auch diese Batterie-Supply-Chain vielleicht mit aufbauen wollen. Herr Büchele, jetzt sind Sie Experte für dieses Preußisch-Weiß. Können Sie sich vorstellen, da irgendwie mit den Zulieferern für Grundstoffe zu kooperieren und zu sagen, jetzt gründen wir nochmal ein größeres Unternehmen und schaffen die ganze Batterieindustrie in Deutschland eigentlich mit diesen Natrium-Ionen-Materialien zu unterstützen, zu beliefern?
Unser Ziel ist es natürlich, der europäische Player für Natrium-Ionen-Batteriezellmaterialien zu werden. Und deswegen auch explizit, wir machen nicht nur Preußisch-Weiß. Damit fangen wir aktuell an und das verkaufen wir, machen aber Energiespeichermaterialien auch abseits davon, auch für die Anodenseite. Selbstverständlich, das wäre natürlich der Wunsch, dass wir auch so ein Stück weit, und das haben wir bisher auch so wahrgenommen, auch andere motivieren, mit auf den Zug aufzuspringen, um in Europa resiliente Lieferketten für eine ganze Natrium-Ionen-Batteriezellindustrie aufzubauen und nicht so, wie es aktuell bei Lithium-Ionen-Batterien häufig der Fall ist, wenn man jetzt mal VW ausklammert, dass eher die asiatischen Hersteller einfach ihre Fabriken auch in Europa bauen, sondern dass man technologiesouverän mit guter Technologie und nicht nur der Tatsache, dass man aus Europa kommt, sondern mit wirklich guter Technologie, da halt auch mithalten kann oder überlegen ist, so eine Industrie in Europa hochfährt. Das ist definitiv unser erklärtes Ziel. Das ist mit Sicherheit hochgedeckt. Aber ansonsten wird es ja keinen Spaß machen.
Ja, Ihnen beiden vielen Dank für die Erklärung. Herr Büchele, alles Gute für Ihr Startup. Wir drücken Ihnen dann natürlich fest die Daumen. Und Herr Degen, Ihnen natürlich auch alles Gute für die FFB, dass Sie da sehr, sehr viel Forschungserfolge feiern und die Produktion in Deutschland damit und in Europa natürlich auch voranbringen können. Liebes Publikum, In diesem Podcast gab es ja sehr, sehr viele überraschende Momente oder auch Erklärungen. Was hat Sie denn am meisten überrascht jetzt im Zusammenhang mit Natrium-Ionen-Batterien? Schreiben Sie uns das doch mal bitte in die Kommentare. Und ansonsten bleiben Sie bei diesem Podcast. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Geladen. Der Batterie-Podcast mit Daniel Mössling und Patrick Rosen. Dieser Podcast wird produziert vom Helmholtz-Institut Ulm, dem Exzellenzcluster Polis und Celeste, dem Center for Electrochemical Energy Storage Ulm und Karlsruhe, einer Forschungsplattform des Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität Ulm. Außerdem unterstützen diesen Podcast das Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.